den Elitesoldaten des Römischen Reiches. Und er wartet dort in seiner Zelle auf seine Gerichtsverhandlung. Das Ergebnis ist offen, er hofft und rechnet damit, dass er freikommt. Aber er weiß, dass ein Todesurteil genauso eine Option ist. Es ist eine sehr angespannte Situation und all das, was die letzten Jahre so sein Leben beschäftigt hat, was seine Arbeit geprägt hat, ist nicht mehr so möglich. Er war durch Europa gereist, durch die heutige Türkei, auch durch Syrien, hat öffentlich gesprochen, Gemeinden gegründet und hat sich persönlich in das Leben von vielen Menschen investiert. Teilweise mit Freude, mit Erfolg, teilweise auch unter Tränen. Doch all das war in diesem Moment nicht mehr möglich. Vielleicht wird es sogar gar nicht mehr für ihn möglich werden. Und so sitzt er in seiner Zelle, isoliert in der Situation der absoluten Einschränkung. Kennen wir vielleicht momentan ähnlich. Und er verfasst einen Brief an die Kirche in der mazedonischen Stadt Philippi, einen erstaunlichen Brief, denn in diesem Brief schreibt er, dass er trotz dieser herausfordernden Umstände, trotz der Gefängniszelle, trotz des möglichen Todesurteils eine tiefe Freude und Zufriedenheit empfindet. Und dass er ganz klar vor Augen hat, wofür er lebt. Ist die Rede vom Apostel Paulus. Wir heute Morgen sitzen nicht im Gefängnis. Falls doch jemand live aus dem Gefängnis zuschaut, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Aber vermutlich erwartet uns kein Todesurteil. Aber wir sitzen weiterhin fest im Lockdown. Fest im Lockdown und die Nachrichten aus dieser Woche lassen nicht gerade auf eine schnelle Freiheit hoffen. Im Gegenteil, es sind neue Einschränkungen geplant. Die Umstände bleiben also herausfordernd und es wird uns weiterhin viel abverlangt, ob das jetzt nervlich und emotional ist, für den einen vielleicht auch finanziell, gesundheitlich. Ich würde behaupten, wir alle sind herausgefordert. Und deshalb wird gerade in dieser Zeit unglaublich viel über Resilienz geschrieben, also über Widerstandsfähigkeit. Was macht einen stark, durch so eine Krise hindurchzukommen? Im Harvard Business Manager gab es diese Woche zum Beispiel einen interessanten Artikel. Und zwar hieß der, wie Sie im Homeoffice achtsam bleiben. Da heißt es zu Beginn, es ist keine Überraschung, dass Homeoffice und mobiles Arbeiten an unserer Energie und Belastbarkeit zehren. Studien zeigen, dass viele von uns länger arbeiten, unter chronischem Stress leiden und in einem Ausmaß ausbrennen, wie es die Welt noch nicht erlebt hat. Gleichzeitig sehnen wir uns nach sozialen Kontakten, verlieren diese und erleben teils tiefe Einsamkeit und Trauer in der Isolation. Um Energie zu gewinnen, wieder Freude an der Arbeit zu finden und mit Kollegen und Freunden in Kontakt zu treten, müssen wir Wege finden, die Störgeräusche in unserer virtuellen Realität auszublenden. Und dann wird so eine Strategie beschrieben, nämlich die Kultivierung von Achtsamkeit online. Und es wird ein Weg skizziert, um als Führungskraft präsent zu sein, Empathie zu zeigen und auch Beziehungen, starke Beziehungen am Arbeitsplatz zu leben. Oder bei Silox, einem Blogportal von Spektrum der Wissenschaft, gab es am Mittwoch einen kurzen Artikel mit der Überschrift Resilienz, warum manche besser durch die Pandemie kommen als andere. Eine europäische Forschungskooperative hat unter anderem Folgendes herausgefunden. Ich habe auch noch einen kleinen Absatz mitgebracht. Entscheidend war außerdem, wie die Teilnehmenden konkret mit schwierigen Situationen umgehen. Allein zu wissen, dass man sich bei Problemen auf ausreichend soziale Unterstützung verlassen kann, das hatten wir vorhin auch bei einigen der Beiträge, die ihr gebracht habt, schien dabei zu helfen, sie zu bewältigen. Weniger daran litten außerdem die Menschen, die in den Einschränkungen etwas Positives wie einen Sinn oder eine Chance erkennen. Besonders wichtig war in diesem Zusammenhang auch ein positiver Blick speziell auf die Corona-Krise. Also es wird ganz viel geschrieben, ganz viel geforscht, wie oder woher man angesichts schwieriger Umstände die Kraft bekommt, auszuhalten, durchzuhalten und das Beste daraus zu machen. Und ich glaube, dass Paulus genau für dieses Thema ein sehr guter Ansprechpartner ist, ein wichtiger Gesprächspartner. Es wäre auch spannend, mal einen Artikel von ihm in Silox zu lesen. Geht natürlich nicht, aber wir können aus diesem Abschnitt aus dem Philipperbrief einiges von ihm über dieses Thema Resilienz lernen. Denn offensichtlich hat er etwas gefunden, was ihm in seinen schwierigen Umständen geholfen hat. Ich will heute mit dir der Frage nachgehen, was können wir von Paulus für unseren Umgang mit herausfordernden Umständen lernen? Ob das jetzt Corona ist oder Themen, die jetzt vielleicht auch durch Corona hochgekommen sind, Spannungen in der Familie, Spannungen in Beziehungen, Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, familiäre oder persönliche Herausforderungen oder ob es vielleicht auch Umstände sind, die erst noch kommen irgendwann. Ganz egal. Schauen wir uns diesen Text von Paulus an und lernen wir von ihm etwas über Resilienz. Und ich möchte den Text vor allem unter zwei Fragestellungen anschauen. Worauf schaue ich, wenn die Umstände schwierig sind? Und wofür lebe ich, wenn die Umstände schwierig sind? Wie war das bei Paulus? Steigen wir diesen Briefabschnitt ein, wenn man in der Antike einen Brief geschrieben hat, an die Familie, an Freunde, an Bekannte, auch an eine Gemeinde, dann war so ein Brief eigentlich immer sehr ähnlich aufgebaut. Es ging los mit Grüßen und Segenswünschen, ja, hi. Und dann kam meistens ein Abschnitt, in dem der Autor von seiner eigenen Situation berichtet hat. Ja, so die eigenen Umstände beschrieben hat, die waren so und so. Und genau das macht Paulus hier am Anfang vom Philipperbrief auch. Und er schreibt in Vers 12 und 13 folgendes. Ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Das heißt, Paulus beginnt hier mit diesem Teil über seine persönliche Situation, doch irgendwie ist sein Fokus anders. Ich weiß nicht, wie dein Bericht aussehen würde in einer solchen Situation. Meiner ginge ungefähr so, oh Leute, die Umstände sind echt nicht leicht. Die Zelle ist klein, die Ketten an den Füßen echt nervig. Um nicht völlig verrückt zu werden, versuche ich mir gerade so einen Tagesrhythmus zu geben, aber das ist irgendwie gar nicht so leicht. Das Essen ist unterirdisch und seit 2 Monaten hatte ich keinen guten Kaffee mehr. Ja, eure letzte Lieferung, die ist irgendwie bei den Wächter hängen geblieben. Überhaupt, das mit dem Wächter Brutus, der ist super hart mit ihm. Aber zum Glück haben sich Gaius und Markus ein bisschen beruhigt. Die haben auch ab und zu Schicht und mit denen ist es doch deutlich entspannter. Da können wir auch mal reden. Wie auch immer, betet für mich, dass ich die Kraft habe, das irgendwie durchzustehen. Das wäre so in etwa die Beschreibung, wie die bei mir aussehen würde. Bei Paulus hingegen finden wir nichts von diesen Details. Sein Blick ist nicht auf den Umständen, auf dem, was alles schwierig ist, sondern er hat den Blick darauf, wozu seine Umstände geführt haben. Und so schreibt er eben, dass die Gemeindeleute in Philippi sich mit ihm freuen sollen. Sich mit ihm freuen sollen, dass Jesus an den verschiedensten Orten bekannt wurde. Ja, er erwähnt die kaiserliche Garde. Er spricht auch davon, dass viele Glaubende, die er kennt, durch ihn mutiger geworden sind, vom Glauben zu erzählen. Und später im Text schaut er dann so auf seine Gerichtsverhandlung und sagt, ich hoffe, dass ich auch da die Größe von Jesus zeigen kann. Und nichts wird mir meine Freude nehmen. Das heißt, Paulus' Blick ist nicht auf den Umständen, sondern Paulus wirft den Blick auf etwas Größeres. Er sagt, egal wie die Umstände sind, das, wofür ich lebe, ist immer noch das Gleiche. Das, wofür ich lebe, ist immer noch das Gleiche. Egal, welche Mauern mich umgeben, mein Fundament steht. Und hier möchte ich mal die Frage stellen, worauf schaust du in deinen schwierigen Lebensumständen? Ist dein Blick nur auf den Umständen und auf dem, was schwierig ist? Oder kannst du wie Paulus den Blick auf etwas Größeres richten? Eins ist klar, wenn wir in schwierigen Umständen nur auf das schauen, was schwierig ist, dann wird uns das sehr stark einengen und wird uns nicht gut tun. In der Vorbereitung bin ich auf ein Buch gestoßen, das heißt Scarcity, übersetzt Knappheit. Ein Buch von 2 Harvard-Professoren, einem Volkswirtschaftler und einem Psychologen. Und die beiden beobachten, dass wenn wir in eine Mangelsituation hineinkommen, ob das jetzt ein Mangel an Finanzen ist oder wie jetzt ein Mangel an Gemeinschaft oder ein Mangel an Möglichkeiten, dann passiert sehr häufig Folgendes. Nämlich, wir fokussieren uns so sehr auf den Mangel, dass wir einen Tunnelblick entwickeln. Wir denken die ganze Zeit fast nur noch über diesen Mangel nach und dadurch verlieren wir vieles andere, vieles Gute und vieles Wichtige aus dem Blick. Wir blenden es regelrecht aus und glauben dann auch irgendwann, dass es nicht mehr da wäre. Und vermutlich kennst du das, gerade auch jetzt in der Corona-Situation, ja, die neuen Verordnungen kommen, man liest sie sich durch und denkt, ah, das kann ich nicht und jenes nicht und schon wieder mehr eingeschränkt und hier muss ich mich testen lassen, da müssen die Kinder zu Hause bleiben und so weiter und so fort. Und man fokussiert sich auf all das, was nicht geht. Was passiert? Es führt zu Traurigkeit, Niedergeschlagenheit, bei manchen zu Wut, zu Ärger. Und man fragt sich, wer ist jetzt eigentlich schuld daran, dass ich all das nicht darf? Man fokussiert sich auf die Umstände und es engt einen ein, es nimmt einem die Kraft und die Lebensfreude. Gelingt es uns aber, den Blick weg von den Umständen auf etwas Größeres zu lenken, etwas, was die Umstände übersteigt, dann kann das unsere Sicht und unsere gesamte Haltung und auch unsere Gefühle verändern. Und ein Mann, bei dem man das gut beobachten konnte, war Stephen Hawking. Vielen wird ein Begriff sein, Stephen Hawking war brillanter Astrophysiker, vor 3 Jahren gestorben. Und damals gab es unheimlich viele Artikel, auch in der Zeit, die so sein Leben nachgezeichnet haben. Als Stephen Hawking 20 Jahre alt war, ist er an einer sehr seltenen und auch unheilbaren Krankheit erkrankt. Sie hat dafür gesorgt, dass nach und nach all seine Muskeln erschlafft sind, gelähmt waren. Und es ging sogar so weit, dass er nicht mehr sprechen konnte. Und vielleicht hast du ihn so vor Augen, wie er so völlig zusammengeklappt, in sich zusammengesackt, in seinem Rollstuhl sitzt und nur noch mit seinen Augen diesen Sprachcomputer steuern kann. So, wenn Stephen Hawking sich nur auf seine Umstände fokussiert hätte, auf das, was alles schlecht ist, dann hätte ihn das mit 20 Jahren vermutlich zerstört oder mit Sicherheit zerstört. Aber stattdessen ist er einer der brillantesten Wissenschaftler der Moderne geworden, mit einem britischen Sinn für Humor, auch über seine Umstände bis zum Ende. Er hatte mehrere Kinder, war Großvater, hatte also durchaus ein erfülltes Leben. Wie war das möglich? Und der Autor des Zeitartikels schreibt Folgendes. Wenn man Hawking interviewte, dann sprach er stets lieber über Kosmologie als über sein Befinden. Nabelschau, also sich um sich selbst zu drehen, lag dem Physiker erkennbar nicht. Und das war wohl seine Rettung. Denn es gab etwas, das ihn mehr interessierte als das Kreisen um sich selbst und das eigene Wohl und Weh. Hawking hatte ganz offensichtlich sein Warum des Lebens gefunden. Sein Warum des Lebens. Und etwas weiter, nachdem der Autor dann eine ähnliche Haltung bei Nelson Mandela beschrieben hat, der ja auch längere Zeit im Gefängnis war, schreibt der Autor dann Folgendes: Es lohnt sich also, Ausschau nach solchen als sinnvoll erachteten Aufgaben zu halten. Denn diese Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht, ist es, die Menschen in Krisensituationen hilft, den Kopf über Wasser zu halten. Auf den Punkt gebracht, wenn wir ein Warum haben, für das wir leben, ein Warum, das größer ist als unsere Umstände, dann können wir selbst in den herausforderndsten Zeiten Kraft, Hoffnung, Vision und Halt finden. Und Stephen Hawking hat das in der Astrophysik gefunden. Und das ist ja genau das, was wir auch jetzt hier bei Paulus sehen. Auch er hat sein Warum gefunden, das größer ist als seine Umstände und das ihn dazu befähigt haben, trotz dieser Umstände sogar Freude zu empfinden oder Zufriedenheit zu empfinden. Und bevor wir uns sein Warum genauer anschauen, möchte ich dich nochmal fragen, worauf ist dein Blick in deinen herausfordernden Umständen oder Krisen? Schaust du nur auf das, was schwierig und schief läuft? Oder hast du ein solches Warum? Oder nochmal anders gefragt, wo brauchst du gerade ein solches Warum? Wo brauchst du eine Perspektive, die dir Halt und Sicherheit und Vision gibt in deinen aktuellen Umständen? Behalte das mal im Hinterkopf, wenn wir jetzt weitergehen und uns anschauen, welches Warum Paulus für sich persönlich gefunden hat und wofür er lebt. Und das Gute ist, Paulus sagt uns das hier ausdrücklich im Text. Er schreibt von seinen Umständen und dann sagt er, egal ob Leben oder Tod auf ihn wartet, Er wird sich seine Freude nicht nehmen lassen. Und warum nicht? Vers 21, denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Und hier ist interessant, mal den griechischen Text anzuschauen, denn im Griechischen stehen da keine Verben, sondern da steht einfach nur Leben Christus, Sterben Gewinn. Und sogar noch mehr, im Griechischen reimt es sich sogar. Leben Christos, Sterben Kerdos. Das ist wie so ein Flow oder so ein Beat, das Ganze lebt und man könnte sagen, das ist wie so der Herzschlag von Paulus. Das kennzeichnet sein Leben. Ein sehr bekannter Bibelvers und packen wir ihn mal etwas aus. Paulus fängt an mit Leben Christus. Also Leben gleich Christus. Und es klingt ja durchaus interessant und ungewöhnlich, aber was genau heißt es eigentlich, Leben gleich Christus? Vielleicht sitzt du jetzt auch vor dem Bildschirm und denkst, warte mal, Paulus, Leben ist doch eigentlich viel mehr. Leben heißt für mich Liebe, Fortschritt, Beziehung, Feiern, Leid, Trauer, Erfolg, Niederlage, Neubeginn, Familie, Freunde, Arbeit, Einsamkeit, all das ist doch das Leben. Was meinst du mit Leben gleich Christus? Es klingt doch irgendwie vielleicht platt fromm, völlig übervereinfacht. Doch ich glaube, Paulus meint es hier genauso allumfassend. Nämlich, dass er sagt, seit dem Moment, in dem ich Jesus kennengelernt habe, ist mein ganzes Leben, das heißt jeder dieser Momente von Glück, Einsamkeit, Erfolg, Scheitern, Beziehung, Arbeit und so weiter, all das ist umgeben von Christus. In all dem ist er bei mir. Aber nicht nur das, er ist in all dem auch derjenige, der mir sagt, wer ich bin. Der mich definiert und mich ausmacht. Und gleichzeitig ist er noch mein Ziel. Der, für den ich lebe, der, den ich kennen und bekannt machen will. Also wenn Paulus sagt, Leben ist Christus, dann meint er, ich bin umgeben von ihm. Ich bin definiert von ihm. Er ist mein Ziel, all das. Und dann schaut er nach vorne und sagt, und deshalb ist Sterben Gewinn. Sterben Gewinn. Denn das, was ich mit ihm jetzt schon habe, werde ich dann umso mehr haben. Dass er bei mir ist, werde ich unmittelbar erfahren. Ich werde mit ihm an einem Tisch sitzen. Dass er mich definiert und seine Worte über mich mich wirklich erfüllen und ausmachen, das werde ich live erleben. Und dass er mein Ziel ist, ich werde das Ziel bei ihm erreicht haben. Und all meine schwierigen Umstände werden vorbei sein. Ein ewiger Gewinn. Das heißt, egal was kommt, ob ich lebe oder sterbe, egal in welchen Umständen ich bin, ich habe etwas, was nicht vergehen kann. Etwas, was nie von mir geht und das ist Jesus Christus. In diesem einen Satz malt Paulus also ein Bild auf von einem Leben, das komplett von Jesus durchdrungen ist. Das ist es, was er gefunden hat. Und das ist auch das, was Jesus uns anbietet, jeden Tag neu. Egal, ob du dich schon lange mit Glauben beschäftigst oder heute ganz neu. Aber was bedeutet das jetzt konkreter, wenn Jesus unser Leben durchdringt? Wie hilft uns das in schwierigen Umständen? Und ich möchte mal versuchen, das anhand von einer kleinen Geschichte zu veranschaulichen. Ein Bild für das Leben als Christ oder als Christin und es ist das Bild einer Reise. Schmeiß mal deine Fantasie an und komm mit. Stell dir vor, du lebst vor einigen Jahrhunderten in einem kleinen Dorf. Das Leben ist, wie das Leben in so einem Dorf halt ist. Manches ist schön, manches ist herausfordernd, manches macht Spaß, manches ist entbehrungsreich. Du bist gerade in deinem Haus, es ist kalt draußen geworden und du versuchst so ein Feuer im Kamin anzumachen. Plötzlich klopft es an der Tür. Du gehst hin, öffnest sie und es steht ein Mann vor dir, der dich mit tiefen, freundlichen Augen anschaut. Ein Mann, der normal gekleidet ist, so wie du, der aber doch irgendetwas Erhabenes an sich hat. Nach einiger Zeit, nachdem du ihn angestarrt hast, er war wahrscheinlich schon etwas irritiert, erkennst du ihn, es ist der Sohn des Königs. Er war schon mal durchs Dorf geritten, damals hattest du ihn gesehen und jetzt erkennst du ihn wieder. Und dieser Sohn des Königs holt jetzt aus seiner Tasche eine Urkunde heraus, rollt sie aus, hält sie dir hin und sagt, der König hat entschieden, dich in seine königliche Familie aufzunehmen. Das ist die Urkunde, die dir das Recht zuspricht, ein Kind des Königs zu werden. Und ich möchte, dass du mich begleitest auf einer Reise zum Palast. Du stehst da, bist natürlich völlig perplex. Das hättest du so kurz vor dem Abendessen jetzt nicht erwartet. Und du fragst dich, was mache ich damit? Wie wird diese Reise sein? Nach etwas Überlegen, vielleicht auch längerem Überlegen, entscheidest du mitzugehen. Du nimmst die Urkunde, rollst sie zusammen, steckst sie in deine Brusttasche und ihr geht zusammen los. Andere Leute aus dem Dorf kommen auch mit, es sind die verschiedensten Leute dabei. Das Schöne ist, der Prinz begleitet euch auf dieser Reise Richtung Palast. Er ist direkt neben dir. Manchmal erzählt er vom Leben im Palast, wie das so sein wird. Manchmal erzählt er von seinem Vater, dem König, was ihn ausmacht. Manchmal erklärt er dir, wie ihr als Reisegemeinschaft gemeinsam unterwegs sein wollt. Oft schweigt er aber auch. Du gehst diesen langen Weg zum Palast und an manchen Tagen führt der Weg über sonnige Wiesen. Schmetterlinge fliegen, die Sonne scheint, alles, was du auf diesem Weg anpackst, gelingt dir. Du bist wahnsinnig erfolgreich. Das Leben ist einfach so, wie es sein soll, richtig gut. Du freust dich auf den Palast, du hast sogar das Gefühl, dass so ganz in der Ferne man schon die Dächer irgendwie im Licht der Sonne blitzen sehen kann. Du bist voller Vorfreude, kannst das Glück kaum fassen. An anderen Tagen führt der Weg durch schattige, dunkle Wälder oder durch tiefe, steinige, verregnete Täler und dir tun die Füße weh und deine Kleidung ist durchnässt und es ist anstrengend und mühsam. Und manchmal kommst du in diesen Tagen an so einen Punkt, wo du denkst, warte mal, was mache ich hier eigentlich? Das Ganze ist so beschwerlich. Andere, die im Dorf geblieben sind, die haben es so gemütlich, die sitzen jetzt abends am Feuer. Was mache ich hier eigentlich? Das ist doch verrückt. In manchen dieser Momente hält der Prinz an, öffnet seine Satteltasche, holt ein Stück Proviant aus der Schlossküche raus und verteilt es in der Gruppe. Ja, jeder bekommt so einen Vorgeschmack. So wird es eines Tages sein. So schmeckt das Leben im Palast. Und er bekommt neuen Mut. An anderen Tagen holt dich Trauer ein. Du hast geliebte Menschen verloren. Andere haben dir Wunden zugefügt. Alte Narben sind auch aufgegangen. Und du stehst da und fragst dich, ob du überhaupt noch weitergehen kannst. Ob du überhaupt noch Kraft findest, morgens aus dem Bett zu kommen. In manchen dieser Momente hält der Prinz an und er fängt an zu singen. Und während du dieses Lied hörst, hast du so eine Ahnung von der Schönheit und der Freude, die das Leben im Palast kennzeichnet. Und du fasst neuen Mut und läufst weiter. Wieder an anderen Tagen verzweifelst du an dir selbst. Du denkst, wenn der Prinz wüsste, wie viele Konflikte ich hier gerade schon wieder mit anderen habe, mit denen ich auf dem Weg bin. Oder das sind die anderen, die mitbekommen, wie du diesen Weg gehst und die fragen, was machst du da, das ist doch ein Witz. Und du denkst, wenn der Prinz wüsste, was für Zweifel ich selbst an diesem Weg habe und ob das Sinn macht. Du verzweifelst an dir selbst, doch dann fasst du dich wieder an der Brusttasche und spürst die Urkunde unter deiner Kleidung. Und du weißt, nein, hier steht schwarz auf weiß, wer ich bin. Egal, was ich momentan fühle, egal, was die anderen sagen, ich bin dieses Kind des Königs. Und du gehst den Weg weiter, bis sich schließlich eines Tages das große Tor des Palasts öffnet. Du gehst hinein und du siehst einen Platz mit deinem Namen. Der Tisch ist gedeckt und du bist zu Hause. Das ist der Weg, auf dem du unterwegs bist, wenn du Christ geworden bist. Und die spannende Frage ist, wo bist du gerade auf dieser Reise? Bist du auf den sonnigen Wiesen oder bist du im dunklen Tal? Fühlst du die Sonnenstrahlen oder eher die klatschnasse Jacke? Bist du am Verzweifeln an dir selbst oder in den Momenten, in denen es gut läuft und du sogar für andere eine Stütze sein kannst? Wo bist du gerade auf dieser Reise? Durch welche Landschaft läufst du gerade innerlich? Die Einladung des Glaubens ist, hebe den Blick. Hebe den Blick weg von der Landschaft, weg von den Umständen und richte den Blick auf den, der neben dir geht. Und finde in diesem Prinzen das größere Warum. Den, der dir Kraft und ewige Perspektive gibt. Vielleicht gehörst du zu denjenigen, die gerade Eltern sind. Du bist zu Hause, hast die Kinder um dich rum und du fragst dich Job, Homeschooling und all die anderen Anforderungen. Wie soll das jetzt nochmal weitergehen? Du verzweifelst an dir selbst, weil du merkst, ich habe keine Geduld mehr. Ich werde laut, ich habe das Gefühl, ich bin gerade eine furchtbare Mutter oder ein furchtbarer Vater. Dann fass mal an deine Brusttasche und spüre diese Urkunde und denke daran, wer du bist. Dein Wert und deine Identität sind nicht dadurch definiert, wie gut du gerade als Mutter oder Vater in dieser verrückten Zeit funktionierst, sondern dein Wert steht fest in dem, was dein Vater im Himmel auf dieser Urkunde mit seinem Blut festgeschrieben hat. Du bist sein wertvolles Kind. Und finde darin neue Kraft, neuen Mut und neue Perspektive für die kommende Zeit. Vielleicht bist du aber auch gerade in der Situation, dass du merkst, die Pläne, die du für die nächsten Monate und Jahre gemacht hast, die sind alle unsicher. Abitur, Studienplatz, der nächste Job, Firmenwechsel, das alles ist noch schwerer in dieser aktuellen Phase. Hebe den Blick und schau auf den, der neben dir geht. Jesus ist neben dir. Er hat den Palast verlassen, um dich zu gewinnen. Er wird dich jetzt nicht alleine lassen. Und deine Sicherheit liegt nicht darin, dass du all die nächsten Schritte schon sehen kannst, sondern deine Sicherheit liegt darin, dass der, der neben dir geht, auch wenn er oft schweigt, die nächsten Schritte kennt. Oder vielleicht führst du ein Unternehmen und bist finanziell gebeutelt. Und weiß nicht, ob du es schaffst, ob du das Unternehmen durch diese Zeit hindurchkriegst, auch die vielen Mitarbeiter, die dir vielleicht über die Jahre ans Herz gewachsen sind. Es sind viele Sorgen da, viel Unsicherheit. Hebe den Blick, denn der, der neben dir geht, ist der, der dich auch mit dem versorgen wird und auch deine Mitarbeiter mit dem, was sie brauchen. Und egal, ob die Firma es schafft oder nicht, dein Wert liegt nicht in deinem beruflichen Erfolg oder in deinem beruflichen Scheitern, sondern in dem, was er über dich sagt. Hebe den Blick. Also egal, ob du gerade über Wiesen läufst oder durch steinige Täler gehst, egal, ob es regnet und deine Kleider klatschnass sind oder du voller Freude bist, hebe den Blick. Er ist bei dir, er geht den Weg mit dir, bis du eines Tages da bist. Du hast ein größeres Warum. Leben ist Christus. Das war das, was Paulus gefunden hat und was ihm eine Freude gegeben hat und eine Zuversicht geschenkt hat in seiner Situation, im Gefängnis, in der Isolation, in dem Schmerz. Und das ist das, was auch wir in unseren herausfordernden Umständen finden können. Aber Paulus hat diese Wahrheit noch zu einer zweiten Sache geführt und damit möchte ich mit diesem letzten Gedanken auch die Predigt dann abschließen. Es hat ihn nicht nur dazu geführt, dass er die Umstände ertragen hat, sondern dass er in allen Umständen Leute auf Jesus Christus hinweisen wollte. Auf diesen Begleiter. Selbst in den schwierigen Phasen seines Lebens, in dem nicht alles klar war und der Weg total unklar. Vers 20, Paulus schaut auf die kommende Gerichtsverhandlung und er sagt Folgendes. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, also vor den ganzen Anklägern und Richtern, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann. Und jetzt kommt der Punkt, und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird. Dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Also Paulus sagt, egal in welchen Umständen ich mich befinde, ob ich lebe oder sterbe, wichtig ist, dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird. Das heißt, wenn ich auf den sonnigen Wiesen laufe und die Leute mich sehen, will ich ihnen die Größe Christi zeigen. Aber auch wenn ich durch die dunklen Täler gehe, will ich all denen, die um mich herum sind, die Größe Christi zeigen. Und bei Paulus war das kein frommer Wunsch, sondern er hat es gemacht. Ja, die kaiserliche Garde hörte davon und wir können davon ausgehen, dass auch die Ankläger und die Richter in dieser Gerichtsverhandlung einiges von Jesus gehört haben. Paulus nimmt diesen Moment seiner Schwäche, um auf Jesus hinzuweisen. Er sagt, ja, ich liege in Ketten und diese Ketten des Kaisers sind ein Zeichen seiner Macht. Aber ich habe eine größere Macht als die Macht des Kaisers neben mir. Ich habe in meiner Zelle einen Trost, den keine Isolation mehr nehmen kann. Ich habe eine Geborgenheit, die keine Gefängniswand wegnehmen kann. Ich habe eine Identität, die kein Urteilsspruch dieser Welt jemals durchkreuzen könnte. Und ich habe eine Freude, die selbst in meiner Hinrichtung nicht zerstört werden kann. Paulus nimmt den Moment seiner Schwäche, um auf Jesus Christus hinzuweisen. Ich möchte uns fragen als Gemeinde, all diejenigen von uns, die Christen sind, und ich frage mich das auch selbst, wie könnten wir das lernen, dass wir in unseren schwierigen Umständen, in dem, was schief läuft, eigenverschuldet oder fremdverschuldet, dass wir Leute auf Christus darin hinweisen? Und ich glaube zu ahnen, wie manche jetzt innerlich darauf reagieren, nämlich, dass manche denken, warte mal, Stefan, du willst, dass ich jetzt gerade in meinen aktuellen Umständen andere auf Jesus hinweise? Du hast doch keine Ahnung, wenn du wüsstest. Ich habe gerade nicht alles im Griff. Ich bin oft niedergeschlagen. Ich bin orientierungslos. Ich weiß gerade nicht so richtig, wo mein Leben hingeht. Ich gehe furchtbar mit meinem Partner und meinen Kindern um. Ich bin gerade überhaupt kein Vorbild. Und wenn meine Freunde und Bekannten, die Jesus nicht kennen, mein Leben sehen, da gibt es nichts Attraktives. Ich habe nichts zu geben. Lass mich diesen Gedanken herausfordern. Ich habe gerade auch nicht alles im Griff, überhaupt nicht. Ja, diese Woche war zum Beispiel alles andere als gut in Bezug auf meine Frau Annika. Aber lass mich diesen Gedanken mal herausfordern, denn es ist falsches Denken. Es ist so weit vom Evangelium weg, wie es nur weg sein kann. Es geht doch nicht darum, dass du strahlst. Es geht doch nicht darum, dass deine Freunde sehen, dass du alles im Griff hast oder ich alles im Griff habe. Sondern es geht doch darum, dass wir zeigen, dass mitten in meinem Chaos jemand bei mir ist. Jemand bei mir ist, der mir Halt gibt, der zu mir steht, der mir hilft, die Hoffnung nicht zu verlieren, mich aufzugeben oder mich gehen zu lassen. Dass ich jemand habe, der mir Hoffnung geben kann, mitten in meinem Durcheinander, mitten in all dem, wo ich versage und scheitere. Der Schatz unseres Glaubens sind doch nicht wir selbst. Oder das, was wir tun oder nicht tun, oder unser eigener Glaube. Sondern der Schatz unseres Glaubens ist und bleibt Jesus Christus. Und lass mich das am Ende noch mal kurz veranschaulichen. Vielleicht kennt der ein oder andere Kintsugi. Kintsugi ist eine japanische Kunstform, mit der Porzellan repariert wird. Wenn zum Beispiel eine schöne Porzellanschale oder Vase zerbrochen ist, dann wird so eine Klebemasse angerührt. Die wird mit so pulverisiertem Gold, Feingold durchzogen oder angereichert, also richtig wertvoll. Und dann wird diese Klebemasse auf diese Risse aufgetragen und die Schale wird wieder zusammengesetzt. Man sieht die Risse weiterhin, sie werden nicht unsichtbar, man will sie auch gar nicht irgendwie unsichtbar werden lassen, sondern die Risse bleiben sichtbar. Und da, wo die Risse sind, strahlt jetzt das schönste und wertvollste Material. Man kann das auf dem Bild, denke ich, ganz gut erkennen. Und ich würde sogar sagen, die Schale oder die Vase ist wertvoller als vorher, obwohl man die Risse weiterhin sieht. Eben durch Kintsugi. Die Frage ist, wo erlebst du Risse in deinem Leben? Vielleicht gerade auch jetzt in der aktuellen Situation. Und dann die zweite Frage, was finden wir in Jesus für diese Risse? Das wertvoll ist wie Gold und das wir scheinen lassen können nach außen. Das heißt, wenn du in die Zukunft schaust und nicht weißt, wie es weitergehen soll, ja, du bist orientierungslos, hast viele Fragen, dann teil das doch mit deinen Freunden, die Jesus nicht kennen. Zeig ihnen das. Ja, ich weiß den Weg nicht, ich habe viele Fragen, Sorgen, ich habe keine Ahnung. Aber ich habe jemand, der mit mir geht, der neben mir geht. Und ich weiß, dass mein Leben im Endeffekt nicht in meiner Hand liegt, sondern in seiner Hand. Lass dieses Gold in deinem Riss kräftig scheinen. Oder wenn du mit deinem Partner und deinen Kindern zusammenrasselst und es nicht auf die Reihe bekommst, dann erzähl das doch. Teil das mit den Leuten um dich herum, die Jesus nicht kennen. Es geht doch nicht darum, dass wir so dastehen, als ob wir als Christen immer alles im Griff hätten. und die tollsten Eltern sind. Wenn wir nämlich ehrlich sind, dann haben wir das überhaupt nicht. Also ich zumindest nicht. Nein, erzähl von den Rissen und dass du ungeduldig bist und wieder mal laut wurdest. Aber dass du jemand hast, der dir Wert zuspricht, der dich begleitet und dich liebt, auch wenn du gerade nicht alles hinbekommst. Und dass du weißt, dass deine Identität nicht darin liegt, perfekter Vater oder perfekte Mutter zu sein oder es besser zu machen als die eigenen Eltern. Und dass dir das Halt und Mut gibt, dich bei deinen Kindern und deinem Partner zu entschuldigen und wieder neu anzufangen. Ja, du zeigst deinen Riss und du lässt das Gold scheinen. Wenn wir meinen, wir können dann von Jesus erzählen, wenn wir alles im Griff haben, wird es nie passieren. Oder wenn wir meinen, wir müssten scheinen, dann erzählen wir nicht von Jesus, sondern schlussendlich nur von uns selbst. Also egal, ob du in fröhlichen oder schwierigen Situationen bist, hebe den Blick auf den, der neben dir geht. Er hat den Reichtum des Himmels verlassen, um in deinen Rissen da zu sein. Er ist ans Kreuz gegangen in die schwierigsten Umstände, um bei dir zu sein, um deinen Scheitern zu tragen und dir seine Liebe zu zeigen. Und er wird dich jetzt nicht vergessen. Und er wird dich nach Hause bringen. Dein Namensschild steht bereits auf dem Tisch. Amen.